Deutschlandfunk Kultur Interview.
Populismus und kulturprägende Mythen. Das ist das große Thema für Amerikanistik-Professorin Heike Paul, die an der Uni Erlangen-Nürnberg forscht und lehrt. Und dazu wollte sie eigentlich längere Untersuchungen anstellen als Stipendiatin im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Inzwischen ist Heike Paul zurück aus den USA, wie viele kurzfristig zurückbeordert aufgrund von Corona. Guten Morgen, Frau Paul.
Guten Morgen, Frau Welti.
Seit einer guten Woche erleben Sie den Unterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen Debatte über Corona. Worin besteht der vor allem?
Also in erster Linie sehe ich schon auch Parallelen. Ich denke, ich war ja in dem Staat Kalifornien, der vielleicht jetzt auch in den USA ein besonderer Ort ist, um das zu erleben. Durchaus ähnlich und vergleichbar ist sicherlich so das Ungewisse, die Frage, wie wird sich das weiterentwickeln. Und man beobachtet dann in dem Zuge eben auch die Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat. Da war ja Kalifornien auch sehr früh dabei, Maßnahmen einzuführen. Also es war der erste Staat, der den State of Emergency eingeführt hat, zum Beispiel schon am 4. März. Und insofern ist das Coronavirus in Kalifornien, denke ich, schon sehr viel länger Thema gewesen als in anderen Teilen der USA.
Welche Rolle spielt denn Corona für den amerikanischen Präsidenten im Wahlkampf? Gelingt es Donald Trump, das Narrativ vom Kriegspräsidenten und American Hero glaubwürdig weiterzuerzählen? Jetzt gerade hat er ja auf ein Gesetz zurückgegriffen aus dem Koreakrieg.
Ja. Donald Trump hat ja schon seine erste Kehrtwende gemacht in seinem Umgang mit der Krise, denn diese Selbstinszenierung als Wartime President ist ja schon jetzt der zweite Versuch, mit dieser Krise umzugehen. Wir erinnern uns vielleicht alle noch daran, dass er ja zunächst auch eigentlich geleugnet hat, dass diese Epidemie, diese Pandemie ja jetzt stattfindet und noch vor einem Monat, also genau heute vor einem Monat, den Demokraten vorgeworfen hat, sie würden das instrumentalisieren, weil sie mit ihrem Impeachment nicht erfolgreich waren und jetzt versuchen, ihn damit zu schaden. Und diese erste Haltung hat er aufgegeben, eben zugunsten dieser neuen Selbstinszenierung als Wartime President. Und die Frage ist ja auch, was ruft er damit auf? Beobachter gehen davon aus, dass er mit dieser Selbstinszenierung jetzt in den Wahlkampfmodus umgeschaltet hat. Er hat ja auch als Amtsinhaber die Plattformen, die er bedienen kann, um präsent zu sein im Leben der Amerikanerinnen und Amerikaner. Aber die Frage ist, erfüllt er eigentlich die Erwartungshaltung, die er mit diesem Begriff selber evoziert hat?
Und wie sehen Sie die Chancen dafür, dass er die Erwartungen erfüllt?
Wenn man das runterbricht auf zwei große Bereiche, dass zum einen der Wartime President natürlich zuständig ist für alle Fragen der Logistik in Zeiten der Krise, dann muss man sagen, dass er natürlich hier sehr stark kritisiert wird schon dafür, dass er es eben nicht schafft, zu planen, Equipment bereitzustellen, das zum Einsatz zu bringen. Und der Versuch jetzt, diesen Act zu aktivieren wieder, um Firmen dazu zu zwingen, Materialien, Geräte zu produzieren, ist jetzt quasi auch ein Versuch, das zu verbessern, die Logistik. Ja. Aber da wird er ja sehr stark kritisiert, auch von sehr vielen Gouverneuren, die ja den Kampf sehr viel näher erleben gegen den Virus in ihren Einzelstaaten. Und der zweite Punkt, der sicher auch wichtig ist für einen Wartime President, ist, er natürlich auch Solidarität schaffen muss. Er muss Verbundenheit schaffen, er muss Empathie zeigen. Und das ist auch das, was wir schon gesehen haben von Präsident Trump, nicht immer so seine Stärke gewesen in der Performance im Amt. Insofern wird man da auch schauen müssen, wie er das schafft.
Sie haben es gerade schon angesprochen, mancher Gouverneur in manchem Bundesstaat reagiert sehr viel schärfer auf Corona als der amerikanische Präsident selbst. Was bedeutet das für Trump und was bedeutet das für den amerikanischen Föderalismus?
Also die Gouverneure sind jetzt sozusagen in der sichtbarer geworden, weil sie tagtäglich diesen Kampf mit dem Virus kämpfen. Sie treiben den Präsidenten so ein wenig vor sich her. Sie haben auch schon sehr lange gefordert, dass Trump das tut, was er jetzt tut, nämlich dass er stärker eingreift, dass er stärker versucht, die Produktion von sehr dringend benötigten Geräten, Masken und so weiter und so fort zu beeinflussen oder zu befehlen quasi. Und sie fühlen sich auch schon seit langem eigentlich im Stich gelassen, auch von der Federal Government und von Trump, der eben diese Krise sehr lange runtergespielt hat. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie jetzt auch der Wahlkampf weitergehen wird, es bleibt ja noch abzuwarten, welche Formen jetzt auch die demokratischen Kandidaten finden, präsent zu sein, muss man aber auch sagen, dass letztlich die Gouverneure für die Demokraten jetzt die sichtbaren Gegner auch Trumps sind im Moment.
Jetzt ist auch Trump-Buddy Boris Johnson positiv getestet worden, der britische Premier. Sehen Sie das als Chance an, dass irgendwann diese ständigen Fake-News-Ausrufe und die Fake-News-Tweets aufhören?
Ich denke, die sind ein Stück weit schon zurückgegangen, wobei man natürlich jetzt auch wieder andere Theorien sieht, also verschwörungstheoretische Ansätze aller Art. Ich denke, dass Kranke und Tote sind letztlich auf Dauer auch für Herrn Trump ein großes Problem und nicht mit Fake News zu übertünchen.
Wahlkampf in den USA, der aktuelle Blick darauf von Amerikanistik-Professorin Heike Paul. Frau Paul, einen guten Tag Ihnen.
Ebenfalls.